Und jetzt stellen wir uns unter das Wort, das im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, in den beiden ersten Versen steht und hier also lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Diese Worte stehen am Anfang der Bibel. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte werden nicht vergehen. Amen. Liebe Gemeinde, es fängt gut an. Wenn wir uns in den ersten Tagen des Jahres Verwandte oder Bekannte begegneten, dann pflegten wir uns zu begrüßen mit der Frage, ob wir das Neue gut angefangen haben. Darunter kann man sehr vielerlei verstehen, je nachdem, was man meint mit gut. Es kann etwa bedeuten, dass wir die Strapazen eines Jahreswechsels wieder einmal hinter uns haben, ohne zu viel Trübsinn und Tiefsinn, aber auch ohne zu viel Leichtsinn und Übermut, kann bedeuten, dass das Klima daheim über den Jahreswechsel erträglich war. Kann auch bedeuten, dass die Arbeit, wenn auch etwas mühsam, wieder ordentlich angerollt ist. Es kann vielerlei bedeuten. Wenn wir aber aufgrund des Bibelwortes, unter dessen Licht wir uns an diesem ersten Sonntag des Jahres stellen, gesagt haben, es fange gut an, dann ist damit nicht vielerlei gemeint, sondern nur eines. Gott am Anfang. Und darum fängt es gut an. Wenn Gott anfängt, dann ist guter Anfang. Mit Gott das Jahr beginnen. Wir wollen das allerdings nicht im Sinn jeder etwas gar harmlosen Frömmigkeit verstehen, da einer ein wenig selbstzufrieden feststellt, er habe mit Gott angefangen. Er habe mit Bibellesen angefangen. Der und jener nicht. Er sei in die Kirche gegangen am Neujahr und am Silvester. Andere seien ins Wirtshaus gegangen oder hätten vom Wirtshaus ausschlafen müssen. In dieser etwas fatalen Art. Mit Gott das Jahr anfangen, ist ja auch nicht gut. Dabei ist ja Gott nur unser Begleiter, unser Nebenmann, dem wir gnädigst erlauben, mitzufahren. Dabei fängt ja doch unser frommes Ich das Jahr an. Und Gott darf gnädigst assistieren. Nein, nicht so. Gott fängt das Jahr an. Gott ganz allein. Er ausschließlich. Nicht wir sind seine Herren. Er ist unser Herr. Wir sind seine Begleiter. Nicht er der Unsere. Es fängt gut an mit der Welt. Denn Gott fängt an. Gott selber ist der Anfang. Im Anfang Gott. Gott sei Dank ist es so. Liebe Gemeinde, dann heißt es weiter. Und Gott, der im Anfang war, schuf Himmel und Erde. Gott schuf. Wir verstehen auch etwas von Schaffen. Auch wir sind Schaffende. Unter unserem Schaffen kann man auch wiederum sehr Verschiedenes verstehen. Es kann einer seine Tage zubringen, indem er eine Lochmaschine erfindet. Ein anderer, indem er die Erfindung dann bedient. Es kann einer 8 Stunden am Fließband stehen und eine Bewegung ausführen. Ein anderer schafft, indem er eine Mondrakete konstruiert. Ein anderer schreibt einen Bestseller. All dieses Schaffen mit der Hand und mit dem Geist ist menschliches Schaffen, ist menschliche Leistung. Und nun ist sehr zu beachten, dass das Wort, das im hebräischen Urtext für Schaffen hier steht, Gott schuf, dass dieses Wort in der ganzen Bibel nie für menschliches Schaffen angewendet ist. Immer nur für Gottes Schaffen reserviert ist. Es ist ein recht eigentlich heiliges Wort. Nur von Gottes Schaffen kann und darf man dieses Wort gebrauchen. Wenn wir Menschen, davon reden wir, seien schöpferisch. Wenn wir von Film schaffen und von Modeschöpfungen reden, und vom Erbauer des Münsters und vom Schöpfer der Schweizerischen Volksschule, dann ist das immer menschliches Schaffen, auch das Höchste. Dann ist das alles noch nicht und niemals das, was es von Gott heißt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott allein kommt es zu. Schöpfer des Himmels und der Erde zu sein. Unsere Vorstellungskraft, um Gottes Schaffen zu begreifen, ist hier an der Grenze. Wir können es nicht fassen. Es ist ein Geheimnis, was da steht. Im Anfang schuf Gott. Und Gott schuf, heißt es weiter im Anfang, Himmel und Erde. Was bedeutet Himmel und Erde? Was will damit gesagt sein hier? Das ist wiederum so ein Wort. Es ist eine damalige Redensart, die in der damaligen heidnischen Welt des vorderen Orient geläufig gewesen ist. Wenn der Babylonier vom Seienden, von allem, was ist, sprach, dann benutzte er die Formel Himmel, Erde und Meer. Und dieser Worte bedient sich hier die Bibel. Dieser heidnischen Worte. Nur ist zu sagen, wenn es an einem Ort gilt, wenn zwei dasselbe sagen, dann ist es nicht dasselbe, dann hier. Wenn Alt-Babylon von Himmel sprach, dann meinte es die Gestirne, die es mit den damaligen mangelhaften Möglichkeiten studierte und erforschte, die Gestirnwelt. Wenn in der Bibel das Wort Himmel und Erde steht, dann ist es das gleiche Wort wie das Heidnische. Aber es ist ein anderer Inhalt in diesem Wortgefäß. Es ist die ganze sichtbare, aber auch unsichtbare Welt Gottes damit gemeint. Es ist das gemeint, was wir mit unserer Hand und mit unserem Verstand, auch mit modernsten Mitteln fassen können, aber auch das, was man mit Menschenhand und mit Menschenverstand nie fassen kann. Es ist die Gotteswelt. Es sind die Orte dieser Erde, es sind die Orte der Welträume, aber es sind Orte jenseits aller irdischen und welträumischen Vorstellungen. Es ist die Gotteswelt. Wenn in der Bibel heißt Himmel und Erde, dann ist das mehr, als was wir fassen können. Man denkt dann etwa an Gerhard Terstegens kühnes Wort, dass er in der letzten Strophe des Liedes kommt, Kinder, lasst uns gehen, sagt, wo er dann schließt mit den Worten, Welt, du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiten hin in die Ewigkeiten, es soll nur Jesus sein. So geht das Unternehmen der Erschaffung der Welt von allem Anfang an weit über unseren menschlichen Horizont, weit über unsere menschlichen Köpfe hinaus. Es fängt mit Gott an. Und darum fängt es gut an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es weiter, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Wenn wir Menschen schaffen, dann können wir nicht loswerden von der Vorstellung, dass ein Stoff da ist, dass Anhaltspunkte da sind, Voraussetzungen da sind, die wir dann gestalten und erarbeiten und weiterentwickeln können. Ein Tor, ein Verrückter, der meint, er schaffe völlig voraussetzungslos. Aber Gott schafft ohne Voraussetzung, ohne Rohstoff, ohne Vorhandenes. Gott schafft aus dem Nichts. Es ist Creatio ex nihilo. Es ist Erschaffung aus dem Nichts. Aber was heißt nichts? Wie kann man das beschreiben? Wie kann man dem Fehlen jeder Voraussetzung einen Namen geben? Eine Wortetikette anhängen? Man kann nur nichts sagen. Nichts ist nichts. Und nun versucht der Mann der Bibel zu sagen, was er meint mit nichts. Und er braucht die Worte, die Luther übersetzt, mit Wüste, Leere, Finsternis, Tiefe. Das sind lauter damalige Worte, die im Vorderen Orient gängig waren, gängige Münze. Es sind Worte, unter denen man das Ungestaltete, das Ungeformte, das Ungeordnete, das Gefährliche, das Unvertraute und Unheimliche beschrieb. Solche Worte braucht der Mann unserer Bibelstelle, wenn er das Nichts beschreibt. Diese Mächte und Gewalten, diese Unheimlichen, vor denen der Mann des vorderen Orientes Angst hat, das wird hier Nichts genannt. Es wird hier gebraucht, um das Nichts zu beschreiben. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, das Nichts gähnte. Und der Geist Gottes, heißt es weiter, schwebte über den Wassern, über der Urflut, über der Wüste und Leere, über der Finsternis und über der Tiefe. Der Geist Gottes schwebt darüber. Da wird man völlig hilflos. Was soll nun schon das bedeuten? Es kann uns da der Kurzbericht über die Taufe Christi ein wenig behilflich sein, wo es heißt, als Christus getauft wurde, da habe sich der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn niedergelassen und habe ihn erfüllt. Der Geist Gottes schwebte über dem Nichts, über den Wasser. Und da kann uns auch der Kurzbericht über die Ausgießung des Heiligen Geistes helfen, wo es heißt, der Heilige Geist sei plötzlich senkrecht von oben, wie das Brausen eines gewaltigen Sturmwindes auf die Christen, auf die harrenden Jünger herabgekommen. Es liegt etwas Trächtiges, die spannungsvolle Erwartung darüber, wenn es hier heißt, und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Es kann jeden Augenblick der Geist Gottes herabfahren aufs Nichts und aus dem Nichts Himmel und Erde und alles, was darinnen ist, erschaffen. Auf alle Fälle, Gott am Anfang und der Geist Gottes über den Wasser. Es fängt gut an. Liebe Gemeinde, und nun sitzt uns schon längere Zeit weit vorn auf der Zunge eine Frage. Wer sagt das hier? Wer hat da angefangen, die Bibel zu schreiben? Doch offenbar ein Mensch. Denn alles Geschriebene trägt die Charakterzüge der menschlichen Handschrift. Es ist ein Mensch. Und weil es ein Mensch ist, darum war er nicht dabei. Es ist also nicht Reportage. Reportage von der Quelle. Es ist nicht Augenzeugenbericht, den wir hier vor uns haben. Gott allein war ja im Anfang. Einsam, ausschließlich allein. Und wenn einer käme und sagte, er sei dabei gewesen, dann müsste er sich gefallen lassen, was sich der Grübler, Forscher und Denker Hiob einmal musste gefallen lassen, als Gott ihm zurief, wo warst du, da ich die Erde gründete? Sage an, bist du so klug? Jeder, der käme und sagte, er sei dabei gewesen, müsste diese Frage sich stellen lassen. Wo warst du, da ich die Erde gründete? Sage an, bist du so klug? Dass diese Worte nicht Augenzeugenbericht sind, das ist uns eine Not. Ganz offen gestanden, eine Not. Wir sind da ganz und gar auf den Glauben angewiesen. Auf den Glauben, dass es Eingebung dessen ist, der am Anfang dabei war, einzig dabei war. dass es Eingebung Gottes ist. Offenbarung Gottes. Wie der Psalm 8 und wie der Psalm 19 und wie der Psalm 104. Offenbarung Gottes. Wenn Gott später eingriff, dann waren meistens Augenzeugen dabei. Diese späteren Berichte sind besser dran. Zum Beispiel die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die ist uns berichtet durch Augenzeugen, die ausdrücklich sagen, dass da von Anfang an war, was wir gehört haben mit unseren Ohren, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben, was wir betastet haben mit unseren Händen, das verkündigen wir euch. Augenzeugenbericht. Freilich, auch Augenzeugenbericht fordert unseren ganzen Glauben heraus. Und wenn einer das glauben darf, dass Christus auferweckt ist von den Toten, dann wird ihm auch der Glaube geschenkt werden, dass Gott am Anfang die Welt erschuf. Wenn einer glauben darf, dass die Geburt der Weihnacht die Geburt des Erlösers ist, und dass der Tod des Karfreitags der Sühnetod des Erlösers ist. Und dass die Auferstehung Christi die Überwindung des Todes ist. Und dass Christus wiederkommen wird am Ende der Tage. Dann darf der auch glauben. Auch ohne Augenzeugenbericht glauben, dass Gott am Anfang die Welt erschuf. Ja, wer glauben darf, dass Christus Christus ist, der darf dann auch glauben, dass Gottes Güte und Gnade schon am Anfang am Werk war. Dass Gott gut ist. Gott am Anfang und Gott ist gut. Darum noch einmal, es fängt gut an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und nun, liebe Gemeinde, ist es selbstverständlich so, dass wir Menschen auch von uns aus, nicht von Gott her, sondern von uns aus, über die Anfänge nachdenken. Wir können gar nicht anders. Wir wären nicht Menschen, wenn uns die Frage, woher, wohin, nicht bewegen und interessieren würde. Das gehört zu unserem Menschsein. Und wir Menschen haben von uns aus uns auch allerlei Antworten gegeben über die Anfänge aller Dinge. Die Babylonier, die Inder und die Japaner wissen um eine Antwort. Sie reden von einem Weltei, von einem Ur. Ei, aus dem dann alles entstanden ist, aus einem Ei in Zentralafrika hat man Spuren gefunden von einer Antwort, die sagt im Anfang, sei eine Kokosnuss gewesen. Und in Nutze, in dieser Nuss, sei die Welt gewesen und aus ihr habe sich die Welt entwickelt. Unsere germanischen Vorfahren haben darüber nachgedacht, unsere heidnischen. Es besteht ein blühender Weltentstehungsmythos der Germanen, der ungefähr lautet, im Anfang war Eis und Reif, eine Kuh leckt mit ihrer warmen Zunge aus dem ewigen Eis eine Gestalt und gibt ihr Leben. Es ist der Riese Umir oder Ymir. Und dann sind weitere Riesen da, die unter Anführung des Riesen Odin gegen den Urriesen Umir vorgehen, ihn umlegen und töten und aus dem Fleisch des Leichnams steht die Erde, aus dem Knochengerüst das Urgestein, aus dem Blut der Ozean, aus dem letzten Hauch die Luft, aus dem herausquellenden Hirn die Wolken. Auch wir moderne Menschen mit unseren modernen Denkwerkzeugen, mehr technischer Art, mehr wissenschaftlicher Art, haben uns auch Gedanken gemacht. Wir können nicht anders als uns Gedanken machen. Und es gibt eine Theorie, die sagt, im Anfang war eine Ursonne, ein Urfeuer. Und aus dieser Sonne wurden Stücke ins All hinausgeschleudert. Eines davon ist die Erde. Und so weiter und so weiter. Oder im Anfang war der Urnebel. Und aus dem Urnebel gab es einen Niederschlag, ein Konzentrat. Oder im Anfang war der Urschleim und daraus entwickelt sich alles Leben. Alles, was lebendig ist. All diese Antworten, die der Menschengeist sich ausdenkt, haben ein Manko. Sie fangen mit etwas an. Und sagen dann nicht mehr, woher dieses Erste gekommen ist. Dort ist die Lücke. Diese Lücke hat ein alter griechischer Philosoph empfunden, als er sagte, es muss ganz am Anfang ein Protonkinon, ein Primum Movens, ein erster Impuls entstanden sein. Und nun lässt uns Gott mitteilen, im Anfang sei nicht etwas gewesen, sondern jemand, er. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn einer kommt und fragt, ja, was denn vor Gott gewesen sei, dann müsste ihm geantwortet werden, wenn man das sagen könnte, dann wäre Gott nicht Gott. dann wäre Gott nicht unser Herr, dann wären wir Gottes Herren. Dann wäre Gott ein Götze, ein Gemächte unserer Gedanken. Es gehört zu Gottes Wesen, dass die letzte Aussage über Gott heißt, er ist. Gott ist Gott. Ich bin, der ich bin. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Gott war, ist und wird sein. Gott war vor jedem Anfang und wird nach jedem Ende sein. Gott ist, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, o Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hat Ewigkeit. Gott ist Ewigkeit. Gott ist Anfang. Das ist die Antwort der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir pflegen zu sagen, Ende gut, alles gut. Das gilt von allen menschlichen Unternehmungen. Vom Unternehmen Gottes aber, von der Erschaffung der Welt, des Himmels und der Erde, dürfen wir sagen, Anfang gut, alles gut. Das dürften wir von keinem menschlichen Anfang sagen. Denn jeder menschliche Anfang kann im Nichts versinken. Aber wenn Gott der Anfang ist, dann dürfen wir es sagen und sagen es getrost und gern. Anfang gut, alles gut. Komme, was kommen mag. Gott ist der Anfang, alles gut. Und wenn man das vom Anfang der ganzen Welt sagen kann, wie sollte man es nicht auch vom Anfang eines Lebensjährchens sagen können? Wenn Gott der Anfang ist, dann komme, was kommen mag. Anfang gut, alles gut. Liebe Gemeinde, in einem Volksspital waren früher über jedem Krankenbett war eine Tafel angebracht. Und an dieser Tafel war die Fieberkurve und auch der Name des Patienten aufgezeichnet. In einem der allgemeinen Säle liegt eine schätzungsweise 25-jährige Patientin. Über ihr auf der Tafel steht der Name Magdalena Feld. Auf die Frage, woher dieser ungewohnte Name stamme, geht ein unmerklicher Schatten über das Gesicht der Patientin. Und nach einigen Atemzügen bricht es aus ihr hervor, wie angestochen. Sie sagte es, so dass es alle Mitpatientinnen im Saal hören können. Sie schreit es fast. Es hat eben eine besondere Bewandtnis mit meinem Namen. Ich bin auf dem Feld gefunden worden. Und da hat man mir den Namen Feld gegeben. Hat mich noch gezeichnet fürs Leben als Findelkind. zwischen Basel und Straßburg, etwas abseits von der Autostraße, hatte man das Findelkind. Dort, wo der Bauer am Tag vorher mit Eingrasen aufhörte, ausgesetzt. Man habe noch die Spur im Morgentau gesehen, von dem, der es aussetzte. Es kann sein Vater gewesen sein. Aber sonst wisse sie nichts von ihrem Vater. Sie gäbe weiß nicht was darum, wenn sie etwas, nur etwas wüsste von ihm. Aber etwas sei etwas, sie wisse nichts. Es könne kein Mensch ermessen, was für eine Plage es sei, nichts zu wissen von seinem Vater. Liebe Gemeinde, die Welt ist seither so etwas wie ein Spital geworden, ein Krankenhaus. Wir Menschen sind alle mehr oder weniger krank und anfällig der Krankheit vom Tod gezeichnet. Aber nicht nur wir Menschen. Auch das Wasser wird krank. Auch die Luft wird krank. Es ist ein Krankenhaus geworden. Und wir sind die Patienten. Wir Gottes Geschöpfe. Aber etwas haben wir heute vernommen. Wir kennen den Vater. Wir wissen etwas vom Vater.